Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und liebe Grüße aus Gießen von den Lieben da. Schlagt gerne eure Bibeln auf zum ersten Brief an die Thessalonicher, da Kapitel 2. Ich möchte euch da aus 1. Thessalonicher 2, aus Gottes lebendigem Wort, lesen, die Verse 1 bis 12. 1. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern, so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten. Es war die Zeit des Lichts, es war die Zeit der Dunkelheit. Es war der Frühling der Hoffnung, es war der Winter der Verzweiflung. Wir hatten alles vor uns, wir hatten nichts. Vielleicht kennt ihr diese Einleitung zu einem Buch von Charles Dickens, Die Geschichte zweier Städte. Aber denkt mal kurz über diese Zeilen nach. Vielleicht könnte man diese Worte auch über eine typische Familie sagen. Es war die beste aller Zeiten und es war die schlimmste aller Zeiten. Wir hatten alles und wir hatten nichts. Wir lachten die ganze Zeit und wir stritten uns die ganze Zeit. Oft, wenn wir an Familie denken, dann haben wir ein gemischtes Bild oder gemischte Gefühle. Manche von euch sind vielleicht mit einer unglaublich guten Familie gesegnet worden. Andere mit einer nicht so guten. Aber eines steht fest, egal wie gut oder nicht gut, in einer Familie, da vermischen sich gute und schlechte Dinge. Selbst in der besten Familie ist nicht alles perfekt. Und selbst in der schlimmsten Familie gibt es trotzdem noch Momente, die gut sind. Dass es schlechte Dinge gibt, das liegt aber nicht daran, dass dieses Konstrukt mit Vater, Mutter und Kindern etwas Problematisches ist. Nein, das liegt an unserer Sünde, an unserer sündigen Natur, unserem Egoismus, unserem Hochmut und unserem Hass. Denn Gott hat uns ja eigentlich die Familie geschenkt. Warum? Um uns reichlich zu segnen. Ja, in unserer leiblichen Familie, da haben wir oft so Probleme mit dem Segen, den uns unsere älteren Geschwister aufdrücken wollen. Es gibt auch Väter, die ihre Kinder verletzen und Mütter, die lieblos und nicht liebevoll, wie Paulus das hier sagt, sind. Und trotzdem ist das kein wirkliches Argument gegen die Familie. Denn Familien an sich sind etwas sehr Gutes. Aber egal, wie gut oder schlecht deine eigentliche leibliche Familie ist, Gott hat uns als Christen eine noch viel bessere Familie geschenkt. Ihr kennt vielleicht den Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Familie ist wichtiger als Freundschaft. Aber das Blut Jesu, das ist noch viel dicker als das Blut der leiblichen Familie. Und so dürfen auch wir durch das Opfer Jesu Teil der göttlichen Familie werden. Auch diese Familie ist jetzt noch nicht perfekt, aber etwas Geniales, denn Gott hat sie gut gemacht, er hat sie sich weise ausgedacht. Paulus benutzt dieses Bild der Familie im 1. Thessalonicher Brief. In Vers 1, da redet er die Thessalonicher als seine Brüder an, das macht er immer wieder, auch in Vers 7. In Vers 7 sagt er aber, er und seine Mitarbeiter, die waren wie eine Mutter für sie zu ihren Kindern. Und in Vers 11, dann redet er von dem Vater und den Kindern. Er sagt uns, wir sind Teil von Gottes Familie. Als Gemeinde sind wir wie eine große Familie. Und das ist so, weil Gott etwas damit vorhat. Gott hat einen Plan für seine Familie, für seine Gemeinde. Und dieser Plan, der ist dafür da, dass wir als Christen gemeinsam wachsen dürfen. Wachsen hin zu Christus. Und dieser Plan, der ist für dich und mich da, damit wir anderen helfen können. Wir haben eine Aufgabe. Und deshalb lautet das Thema dieser Predigt, deine Aufgabe in der Familie Gottes. Dazu drei Punkte. Erstens, sei wie ein Bruder. Statt Menschen zu gefallen, versuche Gott zu gefallen. Zweitens, sei wie eine Mutter. Statt selbstsüchtig zu sein, versuche selbstlos zu sein. Und drittens, sei wie ein Vater. Statt tolerant zu sein, versuche zu ermahnen und zu ermutigen. Ihr habt es schon mal hier aufgeschrieben, das heißt, ich muss es auch nicht wiederholen. Wir dürfen heute dankbar darauf schauen, wie Gott uns eine geistliche Familie geschenkt hat, damit wir gemeinsam wachsen dürfen, damit wir nicht alleine kämpfen müssen. Aber so wie in jeder Familie jeder seine Aufgabe hat, so haben auch wir Aufgaben von Gott bekommen, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen sollen. Wenn Paulus das im 1. Thessalonicher Brief erklärt, dann nimmt er sich selbst eigentlich als Beispiel und macht klar, obwohl er das jetzt hier nicht ausdrücklich sagt, eifert mir hier nach, tut das auch. Denn Gott hat eben diesen Plan für seine Familie. Und dieser Plan, der zeigt dir persönlich, was du beitragen kannst, dass andere im Glauben wachsen. Und er stellt als erstes quasi ein Prinzip über alles andere. Und das müssen wir beachten, damit wir alles andere tun können. Und zwar, sei wie ein Bruder. Anstatt Menschen zu gefallen, versuche Gott zu gefallen. Wie ihr sicher schon gemerkt habt, ist Paulus ein Freund von so langen Sätzen und Argumenten. Und auch hier in 1. Thessalonicher 2 können wir das sehen, weil er leitet dieses Kapitel mit einem Denn ein. Er zeigt eigentlich das, was davor stand, das gehört auch so ein bisschen dazu. Letztes Mal, als ich bei euch war, da haben wir uns damit beschäftigt, was die Thessalonicher gemacht haben, wie sie Glaube, Liebe, Hoffnung gezeigt haben. Und Paulus war dafür dankbar und davon konnten wir etwas lernen. Und jetzt geht Paulus da weiter und zeigt quasi, was er gemacht hat, was er mit seinen Mitarbeitern getan hat. Und wie das auch seinen Dienst in gewisser Hinsicht bestätigt. Wie er sich verhalten hat, das zeigt, dass er von Gott gesandt wurde. Der Fokus, den er hier bringt, der liegt darauf, wie die Haltung, die Paulus hatte, geholfen hat, dass andere wachsen können. So wurde das Evangelium ausgebreitet. Und so sollten auch wir sein, wir handeln. Und ich lese nochmal die Verse 1 bis 4. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern, so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Paulus erinnert die Thessalonicher daran, wie es war, als er zu ihnen gekommen ist. Er kam direkt aus der Verfolgung in Philippi. Dort wurden er und seine Mitarbeiter geschlagen, misshandelt und ins Gefängnis geworfen, aber von Gott auf wundersame Weise befreit. Dann kamen sie nach Thessaloniki, Und dort gab es auch Herausforderungen. Wie die Thessalonicher das Evangelium unter viel Bedrängnis aufgenommen haben, in Kapitel 1, Vers 6 liest man das, so hat jetzt auch Paulus es geredet unter großem Kampf. Aber trotzdem konnte er freudig sein, Freude im Leid haben, Freude trotz des Leides. Und noch mehr, ihre Ermahnung, die war nicht aus Irrtum, noch mit unlauteren Absichten, noch mit Betrug. Johannes Calvin schreibt dazu, dass es hier um die Lehre, um ihr Herz und um ihr Handeln geht. Ihre Lehre war ohne Irrtum, ihr Herz, das war nicht unlauter, sondern rein, und in ihrem Handeln, da waren sie nicht mit Betrug, sondern rechtschaffen. Das heißt, er sagt, wir waren vollkommen ganzheitlich anständig. Es war eben nicht so, dass sie geredet haben in Vers 4, um Menschen zu gefallen. Paulus will nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Und hier gibt uns Paulus dann nochmal eigentlich so drei Gedanken. Und zwar, sie sind nicht nur ganzheitlich vollkommen, sondern sie sind auch von Gott für tauglich befunden. Sie reden, um Gott zu gefallen, und Gott prüft ihre Herzen. Gott ist also im Fokus von Paulus. Es ist nämlich Gottes Evangelium, das Paulus predigt. Gott hat es ihm gegeben, Gott hat ihn beauftragt und für tauglich befunden. Und jetzt will Paulus ihm gefallen. Denn nur Gott kann ja schlussendlich sagen, ob das, was sie tun, wirklich ohne Irrtum und ohne unlautere Absichten und Betrug ist. Nur er kann ihre Herzen prüfen. Nur er bewertet schlussendlich unser Handeln. Wie auch Lukas in Apostelgeschichte sagt, Gott ist der Herzenskenner. Und diesen Gott, den sollen wir zu gefallen suchen, nicht den Menschen. Diesen Gedanken, den bringt Paulus nochmal genauso im Galaterbrief. Da sagt er, suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich Menschen zu gefallen suche, dann bin ich nicht Christi Knecht. Das muss unser Fokus, unsere Ausrichtung sein, wenn wir Gott dienen wollen. Und wenn wir sehen wollen, wie andere wachsen. Gott gefallen zu wollen, das heißt, dass man nicht auf das schaut, was andere Menschen sagen oder denken. Zwei Beispiele dafür finden wir in Punkt 2 und 3 später. Aber das hier ist wie so ein generelles Prinzip, das uns motivieren sollte. Wie sieht das konkret aus? Wie kann ich jemand anderem ein Bruder sein, der nicht Menschen gefallen will, sondern Gott? Ich könnte jetzt sagen, sei wie Paul Schneider, dieser Pastor einer Gemeinde zur Zeit des Nationalsozialismus. Tue das, was Gott gefällt und nicht den Menschen. Wie dieser Mann, der wusste, er setzt sein Leben aufs Spiel. Wenn er weiter spricht und predigt, der aber auch wusste, dass er diesen Kampf um des Evangeliums willen kämpfen musste. Er hat nicht aufgehört zu predigen, selbst als er im KZ in Einzelhaft saß und sich durch jedes Wort Schläge einfing und den Tod in die Augen sah. Das kann uns jetzt aufrütteln, dazu, dass wir auch heilig sein müssen. Aber wie mache ich das konkret? Wie bin ich ein Bruder, eine Schwester in der Gemeinde? Als leibliche Geschwister haben wir den Vorteil, dass wir uns extrem gut kennen. Man weiß um die guten und um die schlechten Seiten des anderen. Man kennt die tiefsten Abgründe. Und Paulus sagt, dass er als Bruder zu seinen Brüdern, den Thessalonichern, mit Freudigkeit oder mit Freimütigkeit reden kann. Er kann sie freimütig ermahnen. Können wir das auch? Damit ich zu einem Bruder oder einer Schwester ehrlich sein kann, muss ich diese Person erst einmal kennen. Aber wenn ich dann etwas sehe, dann sollte ich es auch ansprechen. Davor sollten wir unsere Motive klären. Bin ich ohne Irrtum, ohne unlautere Absichten, ohne Betrug? Aber dann sollten wir auch handeln. Denn ein Bruder, der kann das sagen, nicht was wir hören wollen, sondern was wir hören sollen. Nicht was ich hören will, sondern was ich hören sollte. Es gibt da ein klares zu viel, bei dem es nicht mehr darum geht, Gott zu gefallen. Aber unsere Tendenz heutzutage ist eigentlich oft, Harmonie zu wollen oder keine Lust zu haben, etwas anzusprechen. Gottes Wort, das ermahnt uns, dass wir als wahre Brüder und Schwestern im Herrn nicht auf das schauen, was Menschen gefällt, sondern so zu handeln, dass es Gott gefällt. Kenne ich meinen Bruder und meine Schwester im Herrn so gut, dass ich die Herausforderungen sehe? Aber traue ich mich dann auch ehrlich Dinge anzusprechen, die ich sehe? Ein unbedachtes Wort oder eine Angewohnheit. Wenn dein Bruder sündigt, zum Beispiel etwas sagt, das nicht in Ordnung ist, Bist du dann bereit, diese Sünde anzusprechen und dann ein Teil der Lösung des Problems zu sein? Mit Ansprechen meine ich nämlich nicht, zu irgendjemand anderem zu gehen und zu sagen, hey, schau mal, was der gemacht hat. Dadurch wäre man eher ein Teil des Problems. Ich meine, geh zu deinem Bruder und sage, das habe ich gesehen, ist das so? Das war nicht in Ordnung, wenn du das so gesagt hast. Kann ich dir damit helfen? Ich weiß, das ist richtig schwer. Aber darin liegt großer Segen. Paulus wird jetzt noch konkreter und zeigt, dass wenn ich wirklich Gott gefallen will und nicht den Menschen, dann bin ich nicht nur wie ein Bruder, nein, dann bin ich auch wie eine Mutter. Denn deine Aufgabe in der Familie Gottes ist es auch, sei wie eine Mutter. Statt selbstsüchtig zu sein, versuche selbstlos zu sein. Und dafür lese ich nochmal die Verse 5 bis 9. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Warum hier das Bild der Mutter? Weil es eben genau zu dem passt, was Paulus sagen möchte. Eine Mutter, die sucht weder Schmeicheleien, noch etwas zu erreichen, noch Ehre, noch Geld. Eine Mutter, die hätte sowohl Geld als auch Ehre verdient. Aber kümmert sie sich deswegen um ihr Kind? Sie könnte herumgehen und allen erzählen, wie toll sie ist. Oder sie könnte zu dem Kind sagen, nur wenn du mich liebst, nur wenn du dankbar bist, dann kümmere ich mich um dich. Aber das wäre absurd. Stellt euch vor, eine Mutter würde nur sich dann um ihr Kind kümmern, wenn es dankbar ist. Danke, Mama, fürs Aufwecken, danke fürs Frühstück machen, danke fürs Müsli-Schale hinstellen, für den Löffel, fürs Anziehen, danke fürs Spielen. Mama, du bist wirklich die beste Mama. Danke fürs Mittagessen, danke, dass wir bei Freunden waren, danke fürs Wunde verbinden, danke fürs Abendessen, danke fürs ins Bett bringen. Erlebt eine Mutter das? Wenn das die Anforderung wäre, dann würde keine Mutter einen Finger rühren, weil Kinder sehr oft sehr undankbar sind. Oder unsere Tochter zum Beispiel, die kann sich ja noch nicht mal bedanken. Eine Mutter, die ist genau das richtige Bild. Und deshalb benutzt Paulus sie hier. Denn eine Mutter, die gibt sich selbstlos hin. Die kann ja gar nichts von ihrem Kind zurückbekommen. 18 Jahre und noch länger gibt sie sich hin. Und bekommt oft sogar das Gegenteil von Ehre oder Freundlichkeit von den Kindern erwiesen. Aber sie tut es trotzdem, weil eben das eine Mutter ausmacht. Anders als eine Mutter hat Paulus aber ja einen Anspruch auf Dinge von der Gemeinde, auf eine Versorgung. Er könnte einfordern, was einem Diener am Wort zusteht. Das macht die Bibel an anderen Stellen ganz klar. Aber er tut es nicht. Er hat mehr im Sinn und vermittelt das den Thessalonichern. Denn wie eine Mutter nicht nur im geistlichen Sinn ihre Kinder erzieht und so auch ihnen Gott näher bringt, so teilt auch Paulus nicht nur das Evangelium, sondern auch sein Leben. Er hat zusätzlich zum Evangelium das Leben mit ihnen geteilt. Er hat sich selbst um sein Auskommen gekümmert. Tag und Nacht, sagt er, hat er gearbeitet. Er hat sein Leben geteilt und sich nicht beschwert und trotzdem auch noch gepredigt. Ja, das Bild der Mutter ist hier wirklich ideal. Denn auch sie gibt ja nicht nur einen Teil von sich, sondern ihr ganzes Leben hin. Hier gibt's gerade einige Mütter, die Tag und Nacht ihre Kinder versorgen. Das ist harte Arbeit. Das sollte uns, die wir Kinder unserer Eltern sind, etwas sagen. Kinder sagen es vielleicht nicht sofort und manche Mutter musste lange warten, bis die Kinder das gezeigt und gesagt haben. Meine Mutter zum Beispiel, die hat lange gewartet, bis ich angefangen habe, dankbar zu sein für das, was sie für mich geopfert hat. Und auch Paulus hat nicht die Dankbarkeit bekommen, zumindest oft, die er sicherlich verdient gehabt hätte. Paulus' Punkt ist hier jetzt eigentlich nicht, sei deiner Mutter dankbar. Also sei mir, Paulus, dankbar, weil ich so toll bin. Und trotzdem ist das was, was wir hinterfragen sollten. Habe ich meiner Mutter einmal für all die Dinge gedankt, die sie gemacht hat für ihren Einsatz, für ihre durchwachten Nächte, wie sie von Christus erzählt hat und von seiner Rettung. Wenn nicht, dann mach das. Wenn du nicht die besten Eltern hattest, dann such etwas, wofür du dankbar sein kannst, weil in jedem Fall hat sich deine Mutter aufgeopfert. Aber was Gottes Wort hier eigentlich sagen will, ist, sei so wie Paulus. Sei eine Mutter. Opfere dich auf für andere. Auch wenn du eventuell nichts dafür bekommst. Und auch wenn du auf jeden Fall nichts dafür bekommst. Das heißt, auch die Aufgaben zu machen, die niemand sieht. Gebt euch freigebig und mit Freude hin. Selbstlos zu sein, kann sein, eben nicht habsüchtig zu leben, sondern zu geben, auch wenn es weh tut, wenn man nichts dafür zurückbekommen kann. Denn ein Opfer, das tut ja immer weh. Das muss eben nicht das sein, was jeder sofort sieht oder anerkennt. Vielleicht heißt es aber jetzt gerade für dich auch einfach, Mutter zu sein und darin zu wachsen. Denn die Gemeinde, die braucht starke, gläubige, gottliebende Kinder. Und das ist alles andere als einfach. Und da kommt jetzt auch der Vater ins Spiel, zu dem Paulus jetzt kommt und damit direkt in unsere Zeit hineinspricht. Denn er sagt zu uns, sei wie ein Vater. Statt tolerant zu sein, versuche zu ermahnen und zu ermutigen. Und ich lese dafür nochmal die Verse 10 bis 12. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Nachdem davor Gott der Zeuge war, ruft jetzt Paulus zusätzlich die Thessalonicher dazu auf, zu bezeugen. Und dieses Mal geht es aber nicht um die Dinge, die sie nicht gemacht haben, also Irrtum, unlautere Absichten und Betrug, sondern darum, wie sie waren. Paulus und seine Leute, die waren heilig, gerecht und untadelig gegenüber den Glaubenden. Vollkommen heilig gegenüber Gott. Gerecht in ihren Aussprüchen und untadelig in ihren Handlungen. Also im Prinzip sind es wieder die Lehre, die Taten und das Herz, was auf Gott ausgerichtet ist. Sie waren wahre Vorbilder. Und dann geht Paulus weiter und sagt, dass er und seine Leute die Thessalonicher ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Paulus nimmt jetzt hier das Bild des Vaters und macht zwei Aussagen über ihn. Zum einen ist er ein vollkommenes Vorbild für seine Kinder in seinen Handlungen. Und zum anderen ermahnt und ermutigt er seine Kinder mit seinen Worten, ihm zu folgen. Also sein Leben und seine Worte sind entscheidend. Sein Leben und seine Worte. Ja, und hier ist doch auch das Bild vom Vater genial. Zu wem blicken Kinder oft auf? Wie wollen sie sein? Selbst wenn man auf die Gestik und Mimik von kleinen Jungs schaut manchmal, dann kann man genau darin sehen, wie der Vater sich verhält. Ein Kind wird immer wieder kopieren, was die Eltern vorleben und im Besonderen, was der Vater vorlebt. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir uns verhalten. Zusätzlich ermutigt und ermahnt der Vater auch. Das Wort ermahnen, das hier steht, das passt zur Ermahnung aus Vers 3. Das eine ist ein Verb, das andere ein Nomen, aber beide sagen eigentlich das Gleiche aus. Das ist ein wichtiges Wort im Griechischen, das auch für den Heiligen Geist verwendet wird. Er ist der Fürsprecher, der Tröster, der Beistand. Das heißt, es geht hier nicht nur um Ermahnung, sondern eigentlich auch um Ermutigung und Trost. Und das zweite Wort, das die Schlachter hier mit Trösten übersetzt, das könnte man genauso gut mit Ermutigen übersetzen. Das heißt, hier könnte auch in Vers 11 stehen, wir haben euch ermutigt und ermutigt oder wir haben euch getröstet und getröstet. Im ersten Punkt, da haben wir schon die Ermahnung des Bruders gesehen. Und natürlich ermahnt der Vater auch auf eine besondere Weise. Aber ich will mich jetzt hier mal auf diesen Aspekt des Ermutigens fokussieren. Durch sein Vorbild ermutigt der Vater seine Kinder und durch seine Worte. Und was Paulus hier sagt, ist, dass wir Ermutiger sein sollen. Dass wir als Teil der Familie Gottes als Aufgabe haben, wie ein Vater nicht tolerant zu sein, sondern zu ermutigen. Warum nicht tolerant? Paulus sagt, dass sie vorbildhaft waren bei den Gläubigen. und dass sie ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Das ist doch interessant, weil es sagt eigentlich aus, bei den Ungläubigen und bei den Kindern von anderen, da war das nicht unbedingt so. Versteht mich nicht falsch. Paulus war auf jeden Fall heilig, gerecht und untadelig, unabhängig von wem, weil er das ja von Gott abhängig macht. Das ist sein Standard. Aber diese Ungläubigen, die ruft er nicht als Zeugen auf. Die hat er nicht im Blick. Es geht um die Familie Gottes und nicht um die Leute, die außerhalb sind. Das sollte uns wichtig sein und es kommt genau im Bild vom Vater heraus, wie ein Vater seine eigenen Kinder, sagt Paulus. Natürlich kümmert sich ein Vater um seine Kinder besonders, hält sein Auge auf sie, will für sie ein Vorbild sein. Was da andere Kinder denken, das ist erstmal nicht so relevant, denn es geht ja um die Familie zuerst und da um die Familienmitglieder. Stell dir vor, deine zwei Kinder spielen draußen mit den zwei Kindern der Nachbarn und ein Streit bricht aus und du gehst raus und nimmst dann alle vier Kinder zu dir rein und bestrafst sie alle. Das ist irgendwie ein bisschen absurd und ich glaube, die anderen Eltern hätten damit auch ziemlich Probleme, wenn du das machen würdest, wenn du ihre Kinder bestrafen würdest. Nein, eine Familie, die kümmert sich um sich selbst. Das heißt aber auch, dass das, was Paulus gemacht hat, von anderen immer wieder als alles andere als heilig, gerecht und untadelig empfunden wurde. Das spielt aber keine große Rolle, denn er hat tatsächlich so gehandelt. Paulus sagt, er hat wie ein Vater die Thessalonicher ermahnt und ermutigt und bezeugt, dass sie gottwürdig wandeln sollen. Das ist sein Ziel. Sie sollen gotteswürdig wandeln. Sie sollen das tun, was Gott will. Sie sollen dem Reich, das er bereitet hat, entsprechend leben. Im Prinzip liegt da ja der erste Punkt dahinter. Du sollst eben Gott Gefallen suchen und nicht den Menschen. Aber es geht hier eben im Besonderen darum, wie ein Vater das macht. Und das bedeutet, in unserer heutigen Zeit auf eine Art und Weise zu handeln, die von der Welt alles andere als gerecht, heilig und untadelig empfunden wird. Das heißt, wenn ich meine Kinder einschränke, dann sagt die Welt, dass ich sie misshandle. Aber wie sollen Kinder lernen, was richtig ist, wenn ich ihnen nicht sage, was falsch ist? Wenn ich jemandem wahre Hilfe anbiete, dann wird man oft beschuldigt, nicht mitzufühlen. Wie sollten Leute am besten in der Sünde lassen, wenn sie das einfach wollen? Die Welt, die fordert von uns Toleranz. Toleranz heißt, dass jeder so glücklich sein sollte, wie er eben will. Jeder hat seine eigene Meinung. Es gibt ja auch keine absolute Wahrheit. Und deshalb darfst du jemandem anderen deine Meinung auf jeden Fall nicht aufdrücken. Du musst es eben tolerieren. Zwei Dinge sind hierzu zu sagen. Erstens gibt es ironischerweise etwas, das man die Intoleranz der Toleranten nennt. Wenn du nicht so tolerant bist wie ich, dann ist das intolerant und deswegen muss ich dich jetzt verfolgen. Das ist natürlich eine tödliche Logik, wenn die Regeln von jemand anderem gemacht werden als dem allwissenden, allmächtigen, guten Gott. Und das Zweite ist eben, entweder du hast diese tödliche Logik oder du hast den lebendigen Gott, der selbst die Wahrheit ist. Sein Wort ist Wahrheit. Und dann geht es nicht darum, deine Meinung aufzudrücken, sondern darum, diese Wahrheit anzuerkennen und in seinem Leben dafür zu streben, danach zu streben, diesem Gott zu gefallen. Die Welt sagt, wir müssen alles, was andere denken und sagen, tolerieren. Egal wie sündig dein Verhalten ist, du hast ja deine Freiheit. Ich möchte mich jetzt aber nicht bei dem Schlechten aufhalten, denn Paulus macht das auch nicht und wir müssen das Gute, das Wichtige im Blick halten. Das heißt, nicht tolerant zu sein, sondern zu ermutigen. Denn Gottes Familie, die sieht radikal anders aus. Nicht, weil es dort gar keine Toleranz gibt, wobei ich diesen Begriff meiden würde. Natürlich ist es auch immer wieder ein Zeichen der Familie Gottes, dass wir Sünde bedecken, dass wir die Schwachheiten der anderen in Liebe tragen. Aber die Familie Gottes, die ist radikal anders, weil es eben dort Ermahnung und Ermutigung gibt. Beides in einem. Gottes Plan für die Familie will wahre Väter, die auf ihre Kinder sehen. Und ein Vater, der seine Kinder liebt, das macht die Bibel immer wieder klar, der kann nicht alles tolerieren. So ein Vater, der muss ermahnen und ermutigen. Der muss das Böse fernhalten und das Gute vorantreiben. Da geht es manchmal einfach um die kleinen Sünden, um kleine Dinge. Ein Vater weiß, wenn ich meinem Kind diese eine Sache durchlasse, dann wird es wieder versuchen. Dann rächt sich das, weil ein Kind immer wieder Grenzen testet. Im Namen der Liebe aber sollen wir Kinder einfach das sein lassen, was sie sind. Wie genau sieht das jetzt in der Gemeinde aus? Auch hier sind es doch oft kleine Sünden, die wir durchgehen lassen, die wir tolerieren, weil wir vielleicht keine Lust haben, uns damit zu befassen. Paulus ruft uns dazu auf, ehrlich zu sein. Das haben wir in Punkt 1 gesehen. Denn wir sollten versuchen, Gott zu gefallen. Aber da können wir eben nicht stehen bleiben. In Kapitel 1, Vers 9, da wird gezeigt, dass man das Schlechte lassen sollte, also weg von den Götzen gehen, und dass man dann aber auch das Gute tun muss, hin zu Gott. So muss auch ein Vater gegenüber seinen Kindern handeln. Ermahnen, aber, was genauso wichtig ist, ermutigen, das Gute zu tun. Und auch wir sollten dafür unsere Familie hier in der Gemeinde gut kennen, damit wir auch konkret ermutigen können. Wir müssen die Kämpfe kennen, die Sorgen, die Fragen. Und dann können wir sie ermutigen, durchzuhalten, zu kämpfen, sie trösten. Ich merke, dass du dich gerade zurückziehst. Komm zurück, sei mit uns in Gemeinschaft. Komm, wir machen mal was zusammen. Komm, ich helfe dir, die Probleme des Alters zu tragen. Ich sehe dein Problem mit Pornografie oder dein Problem mit Undankbarkeit. Paulus gibt dem Ganzen ein Ziel. Er sagt, sie sollen so wandeln, wie es Gott gebührt. Lebst du dieses Ideal der Familie Gottes? Bist du ein ehrlicher Bruder, eine selbstlose Mutter und ein ermutigender Vater? Ich will euch ermutigen, das zu leben und dadurch näher zu Gott zu wachsen. Er verdient es. Und das Schöne daran ist ja, du bist nicht allein dazu aufgerufen, sondern auch dein Sitznachbar, dein Ehepartner, dein Ältester. Du darfst in ihm und in ihr Vater, Mutter, Bruder und Schwester haben. Wie genial hat Gott das geschenkt. Aber dann sollten wir auch danach streben, so zu leben. In diesem Abschnitt aus Gottes Wort, da redet Paulus nicht nur davon, wie er das Evangelium predigt, sondern auch, und vielleicht sogar noch mehr, davon, wie er sich verhält. Unsere Taten, die sprechen oft genauso laut oder sogar lauter als unsere Worte. Wir dürfen wie Paulus sein oder wie Noah, der als Prediger der Gerechtigkeit durch seine Taten und sein Gottvertrauen laut gesprochen hat, als er eine Arche baute, bevor die Flut überhaupt da war. Warum solltest du tun, was Gott gefällt und nicht den Menschen? Warum solltest du so ein Bruder, eine Mutter, ein Vater sein? Weil wenn wir eben zu dieser Familie gehören, dann sollten wir auch dementsprechend leben. Wir sind Könige und Kinder des Königs. Und er hat uns berufen in ein ewiges Reich. Also sollten wir auch so leben. Aber das zeigt uns ja auch noch einen anderen Aspekt, auf den ich euch am Ende aufmerksam machen will. Paulus benutzt hier Bilder der menschlichen Familie. Und wir haben damit manchmal Probleme, weil wir keine gute menschliche Familie haben oder hatten. Viele Menschen haben ein Problem damit, dass Gott immer wieder als der Vater bezeichnet wird. Und die sagen dann vielleicht, wenn ich an meinen Vater denke, dann kann ich mir Gott nicht als liebenden Vater vorstellen. Und schon gar nicht als einen Vater, der mich zurechtweist, der am Ende mich sogar schlägt. Was wir verstehen müssen, ist, dass der Vater nicht etwas ist, also der Vater im Himmel, ist nicht etwas, bei dem das menschliche Vorbild auf den Vater im Himmel fällt, sondern es ist genau andersherum. Der wahre Vater, das ist nicht der menschliche Vater. Selbst der beste menschliche Vater wird diesem Bild nicht gerecht. Unser wahrer Vater ist das Bild für den Vater, für jeden Vater, der danach streben sollte, das auch zu sein. Er ist der Vater im Himmel. Er ist der, der uns liebt und für uns sorgt. Und weil er uns liebt, setzt er uns Grenzen und zeigt uns, was richtig und was falsch ist. Auch wahre Selbstlosigkeit lernen wir nicht, wenn wir auf eine Mutter schauen, auch wenn das ein echt gutes Bild ist. Wahre Selbstlosigkeit, die finden wir in unserem Herrn Jesus Christus, der alles, wirklich alles gegeben hat, der den Tod erlitten hat und den wahren Zorn Gottes, nicht den des liebenden Vaters, sondern den des heiligen Richters. Er hat das getan, um die zu retten, und zu lieben, die alles andere als liebenswert sind. Und darin zeigt er uns auch, dass er dieser wahre Bruder ist. Er wollte nicht Menschen gefallen, er wollte Gott gefallen. Er schenkt uns den Sieg. Und wir dürfen wissen, mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben gehören wir ihm. Er hat uns erlöst. Das ist der einzige Trost, den wir als Menschen haben können. Und deshalb, aus diesem Trost heraus, sei ein Bruder, der nicht Menschen gefallen will, sondern Gott. Sei wie eine Mutter, nicht selbstsüchtig, sondern selbstlos. Und sei wie ein Vater, nicht tolerant, sondern ein richtiger Ermutiger. So sind wir Teil von dieser wunderbaren Familie, die Gott uns schenkt. Und dürfen all das tun. Er schenkt uns diese Familie, diese gegenseitige Liebe, damit wir profitieren können. Und damit sein Name geehrt wird. Und dann wird diese Geschichte irgendwann anders anfangen. Dann werden wir sagen, es war die beste aller Zeiten. Es war die Zeit des Lichts ohne Finsternis. Es war der Frühling der Hoffnung. Wir hatten alles. Es war die Zeit der Herrlichkeit im Königreich Gottes. Dort werden wir ihn und seine Herrlichkeit genießen. Dort werden wir in der vollkommenen Familie Gottes leben. Lasst uns bis dahin gemeinsam Gottes Plan folgen, damit wir gemeinsam wachsen können. Zu seiner Ehre. Amen.